Wir haben jetzt im Gespräch so ganz ohne es bewusst zu machen oder ohne es auszusprechen, das Mitleid langsam durch Mitgefühl ersetzt. Haben wir damit das Mitleid jetzt verabschiedet? Also sind wir uns einig, dass das mit Nietzsche eigentlich zu einer Vermehrung führt und nicht zu einer Verringerung? Oder hat Mitleid das wirklich, das Leiden mit anderen, hat es einen Sinn oder muss es den gar nicht haben?
Ich weiß noch nicht, ob es einen Sinn hat, aber wir haben ja den Unterschied gemacht zwischen dem Mitgefühl, aus dem wir etwas heraus auch tun könnten, und dem Mitleid, das sozusagen dieselbe Ohnmacht vermehrt, die im Leiden drin ist. Für mich ist so ein bisschen die Frage, ob wir uns aus diesem Mitleid deswegen davon stehlen, weil wir gegenwärtig so schlecht aushalten, dass es Dinge wirklich gibt, die man nicht ändern kann. Und wo tatsächlich nur das Teilen von diesem Leid im Sinne von einem, ich sitze daneben und bin genauso stumm wie du, nicht vermehrt, dass es dann noch mehr Leid gibt. Das ist einfach ein grenzenloses Leid in dem Moment, aber zumindest eines ist, dass man miteinander aushält. Mich hat ja an den Freunden von Hiob im Buch Hiob immer so gestört, dass sie sich von Anfang an so viel Mühe geben, ihm auszureden, dass sein Leid Elend ist und dass das eigentlich auszuhalten ist und dass er es hasst, dass er es aushalten muss, weil er nichts dagegen tun kann. Und sie reden ja alle so klug, um irgendwie mit ihm umzugehen und ihm irgendwie Strategien zu entwickeln und ihnen zu sagen, was er lernen soll, alles. Und ich mochte Hiob immer schon deswegen gerne, weil er so bockig darauf besteht, dass Leid etwas ist, was man an bestimmten Stellen auch nur aushalten kann, egal ob man nun weiß, dass der liebe Gott einem prüft, wie er vielleicht ja, oder ob man es nicht weiß. Also selbst mit so einem Hintertürchen, dass da noch irgendein Plan drin stecken könnte, Leid tut weh. Und ich glaube, beim menschlichen Schmerz muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht, also gerade so gegenwärtsbezogen, immer wieder anfängt bei dem Gedanken von, wir sind schnell vom Schmerz weg. Wir haben jedes Medikament, um einen Schmerz wegzudrücken. So. Da hätte ich ein bisschen Sorge, deswegen hänge ich eigentlich am Mitleidsbegriff schon noch, auch wenn ich, nachdem wir jetzt reden, einsehe, er ist nicht so weit tragend. Gell? Mhm. Aber darin steckt die Ernsthaftigkeit dem Leiden gegenüber für mich schon drin.
Ja, das ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie die Begründung, dass dieser Jesus auf diesem Bild diese Schwielen hat oder diese Krankheit. Es ist ja nicht ein Gesundheitsgott, den man anruft, um gesund zu werden, sondern es ist eine auf dieselbe Ebene stellen, dieses Göttlichen und dieses Menschlichen, und da einfach mal zu verharren. Mhm. Und das heißt, die Botschaft ist von diesem Altar ja noch nicht, es wird dann wieder gut, sondern wir sind einfach mal beide an diesem Ort und wir bleiben da zusammen. Und du musst das nicht alleine tun, ich mache das auch, aber ich weiß nicht, wie es rauskommt. Und ich finde, das ist ein sehr krasser, strenger Umgang mit diesem Mitleid und doch auch irgendwie, für mich hat es auch etwas Tröstliches, wenigstens bin ich nicht alleine, wenigstens ja, gibt es da jemanden, der mit mir fühlt und leidet.
Aber er ist ja in dem Moment tot.
Er ist in dem Moment tot.
Also
ja.
Er also jetzt ist jetzt schon tot, genau. Er hat gelitten.
Ja, ja.
Insofern ist er schon ein Stück weiter.
Stimmt, ja. Er ist so quasi, ich bin dann da. Wenn du kommst, ich bin dann schon da.
Ja, genau.
Ja, und ich finde das einfach, also mir behagt es persönlich nicht, dann bei dem zu verharren, aber ich finde es eigentlich für die heutige Zeit eine mutige Aussage, eine mutige Perspektive zu sagen, ja, und da ist es jetzt fertig. Also alles, was ich euch anbieten kann, so quasi mit den Worten Gottes gesprochen, ist, dass ich einfach mit euch bin. Mehr kann ich auch nicht. Mhm. Und das ist nicht so ein guter Selling-Slogan für Religionen, ist ein bisschen wenig. Und doch ist es, ich finde, auch sehr realistisch. Also es ist so, ich denke jetzt nur, wenn man ja, mit sterbenden Menschen zu tun hat. Ich denke, dass nur schon das Dasein und dabei bleiben und das nicht, sich nicht abwenden, ist, ich denke, in diesem Moment schon sehr, sehr viel.
Und dass eine Perspektive natürlich, also er bietet die Perspektive ja auch noch über den Tod hinaus, zu denen, die neben ihm am Kreuz hängen, sagt er, bevor er dann so stirbt, wie er hier stirbt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also es gibt sozusagen für ihn und damit auch für die anderen die Perspektive von, es wartet danach noch was, das könnte auch besser sein als das, was wir gerade haben. Es könnte. Zumindest gibt es das, den kleinen Narrativ ist zu erzählen und damit ein Bild entstehen zu lassen. Das heißt, man kann es aushalten. Es geht nicht nur bis zu dem Punkt.
Also der Hinweis darauf, dass es weitergehen wird, sehr wahrscheinlich, aber trotzdem das, was du vorhin erwähnt hast, Brigitte, das Aushalten oder auch das Dabeibleiben, das du angesprochen hast, Patrick, dieses auch in diesem Bild wirklich für einen Moment, egal wie lang dieser Moment dann ist, einfach wirklich nur im Leiden zu sein und das miteinander vielleicht auszuhalten, ohne quasi vorzuspulen zum Nächsten. Und das auszuhalten ist, ich glaube, etwas vom Schwierigsten überhaupt.
Also, ja, das glaube ich auch.
Und es ist auch sehr, sehr, es ist unbeliebt, es ist nicht schön.
Absolut, absolut.
Es ist nicht attraktiv,
ja, ja.
Es ist nur furchtbar. Aber ich glaube, auch nur in diesem Aushalten kann es dann überhaupt, also, wie soll ich sagen, erst wenn du es richtig aushältst, kann es dann weitergehen wahrscheinlich. Also Ostern wäre ja nicht, wenn diese Geschichte, in dieser Geschichte Jesus nicht wirklich gestorben wäre, oder? Also ich meine, dann gäbe es keine Ostern. Er muss ja wirklich gestorben sein.
Ja, es hat keiner vorgespult. Es ist wirklich durch alles durchgegangen in dieser Geschichte. Ja.
Also insofern ist das Mitleid wahrscheinlich doch irgendwie noch wichtig.
Ja.
Leider.
Als wir das letzte Mal ein Gespräch hier hatten, hat Frank Richter, der Theologe und Politiker und Bürgerrechtler von Dresden, gesagt, er würde gerne einmal eine Theologie des Ostersamstag schreiben, weil der Ostersamstag ja genau das ist, also das ist dann geschehen, der Karfreitag ist vorbei und dann ist einfach nichts, dann ist einfach mal leer und es könnte in alle möglichen Richtungen kippen und es ist aber in diesem Tag so viel auch Energie drin, weil es eben Ostern zieht ja und so weiter, also so diesen Ostersamstag, und das musste ich jetzt denken, als ich gesagt habe, mit dem Nicht-Vorspulen, das ist ja dann noch einmal eine Verdoppelung eigentlich, dann hat man einfach mal einen Tag lang Leere und nichts und man kann es auch nicht überspulen oder was auch immer, sondern es ist dann einfach mal völlig offen und das finde ich, kommt noch zu diesem Leiden dazu, oder? Es ist ja dann, auch wenn man zum Beispiel jetzt nochmal zu diesem Menschen zurückgeht, den man begleitet im Sterben oder was auch immer, dann kommt zuerst einmal dieser Samstag, bei dem dann einfach mal nichts ist und Trauer und Leere und das Fehlen und so weiter. Und ich finde, das müsste auch dieses Bild hineingehören und ich könnte mir vorstellen, man sieht es sogar so ein bisschen, weil eben wie du gesagt hast, Brigitte, er hat ausgeatmet, es ist jetzt einfach mal so quasi Stillstand, bevor dann wieder etwas passiert.
Ja, niemand weiß das in dem Moment. Niemand weiß es und man kann es nicht machen. Man kann Ostern nicht machen, man kann es nicht kontrollieren.
Das finde ich das Wichtige, dass auch niemand weiß, ob Ostern geschieht. An dieser Stelle ist einfach menschliche Wirklichkeit. Und menschliche Wirklichkeit heißt, es gehört dazu, es passiert. Es passiert viel öfter, als wir wollen. Und es ist nur zusammen aushaltbar. Und zum Glück gibt es da den, der da auch schon ausgehalten hat. Also von daher gibt es Spiegelungen, man kann Leiden auch sehen. Aber ob Ostern passiert, echt nicht sichtbar. Das wissen wir nur, weil wir dann so schnell weitererzählen. Und man könnte es auch bis hierhin erzählen und es wird zu Ende zunächst mal. Das Tuch, das er um die Hüften trägt, ist das Tuch, das Maria auf dem Weihnachtsbild hat, um ihn da drin zu wickeln. Also es gibt eine Verbindung zum Weihnachtsbild. Das trägt er jetzt um die Hüften, da drin ist er eingepackt, als er ein Baby ist und auf die Welt gekommen ist.
Das ist die ähnliche Linie, die manchmal gemacht wird von dem Holz der Krippe, das dann zum Holz des Kreuzes wird und so. Also
genau,
diese,
so ist das
diese, mit, dem diese mit dem Tuch dargestellt.
Und vielleicht ein Wort zu diesem Schaf oder Lamm, das ein Kreuz trägt und ein bisschen aufgeschlitzt ist und da in den Kelch blutet, zu Füßen von Johannes?
Das wäre ja da so ein bisschen die Frage nach, was hat das für einen Sinn? Oder? Also wenn man jetzt nur, wenn man das Schaf nicht hätte, würde man sagen, ja gut, da wurde einer umgebracht und so. Und mit dem Schaf ist das schon so ein bisschen das, eben das Opferlamm, das Blut für euch, all das, das ist da schon so quasi angetippt. Aber ich finde es eine sehr spannende Frage, weil die Leute verstanden ja damals die Symbolik dieses Todes. Also warum musste man es so quasi noch mit dem Ausrufezeichen unten hinmalen?
Ich gestehe, ich versuche das Lamm zu ignorieren. Also ganz ehrlich. Weil ich glaube, das gehört nun zu den Dingen, wenn ein altes Werk in neuer Art hier steht, gehört das zu den Dingen, wo ich das Gefühl habe, das wiederzulesen im Sinne von etwas, was uns etwas sagt. Es ist schier unmöglich. Nirgendwo in meiner ganzen Abendmahlsliturgie sage ich, nimm hinweg die Sünde der Welt. Oder bete irgendwie an Agnus Dei oder so. Nirgendwo verwende ich also die Worte, die irgendwie in dieses Geheimnis hineinführen wollen, dass da dieses Leid irgendwas mit Gemeinschaftsbildung über das Blut zu tun hätte und die Materialien, die damit verbunden sind. Und immer, wenn ich Abendmahl feiere, dann möchte ich, dass wir uns klar machen, dass wir mit dem Auferstandenen zusammen schon in einer Gemeinschaft sein können. Also, dass wir vorwegnehmen das, was er mal als Paradies beschrieben hat und uns stärken dafür, eine Gemeinschaft zu sein, ohne ihn, bis er wiederkommt. Also ich habe eine ganz andere Perspektive. Und weil ich glaube, das erzählt vor allen Dingen vom Abendmahl und mischelt auch noch so ein bisschen den grünen Donnerstag da hinein und sagt, das war vorne dran. Also grünen Donnerstag, Karfreitag, Karsamstag sozusagen an einer Stelle. Versuche ich eigentlich gerne das Schaf auszublenden und so zu tun, als wäre es halt ein natürliches Haustier der damaligen Zeit, das jetzt da unten drunter sitzt. Denn eigentlich finde ich schon die Herausforderung, ich glaube, die ist jetzt gut in unserem Gespräch deutlich geworden, die Herausforderung, wenn so ein Altar in einer Kirche steht, ist, wie schaffen wir es wieder, einen Zugang zum Mitgefühl zu finden? Geht das überhaupt? Wir sind so gewohnt, den anzuschauen und dabei nicht mehr Menschen zu sehen und nicht mehr einen, der Schmerzen hatte und nicht mehr einen Körper. Der ist ja auch 2000 Jahre alt, der Körper. Und es sind so viele Körper gemartert worden seitdem. Wie funktioniert das überhaupt noch? Es gibt viele Kunstprojekte dazu und eines habe ich gestern noch angeschaut von einer Video, also einer Performance-Künstlerin, die um ein solches Kreuz getanzt hat. Und indem sie tanzte, mit großen Flügeln angezogen, einen Derwischtanz tanzte und die Energien Gottes sozusagen herabtanzte und sich in Trance tanzte rund um dieses Kreuz, gewann das Kreuz eine andere Qualität, weil es kippte als Ikone. Sie war so viel lebendiger und beweglicher als das ganze Kreuz, dass man plötzlich ihr zuguckte und dem Spiel, das das machte, wie sie in Beziehung war mit ihrer Figur zu diesem Kreuz. Und ich fand es extrem erholsam, weil man schaute auf etwas drauf und begriff plötzlich, zu dem Kreuz braucht es eine Beziehung, ein Bezug nehmen, ein mich irgendwie in Beziehung setzen. Sonst braucht das gar nicht da sein. Sonst bin ich dann sehr für reformierte Kirchen, die leer sind. Also, weil da haben wir mehr Platz für das, was dann lebendig ist.
Das den schönen Ausdruck gebracht, dass ein Haustier der damaligen Zeit, und ich denke, es ist ja auch, dieses Schaf symbolisiert ja auch eine ganz spezielle Theologie der damaligen Zeit, mhm. also eben mit dem ganzen Opfer- und Lösegeld und etwas muss wieder ins Lot gebracht werden, das irgendwo geknickt ist, weil die Menschen irgendwo geknickt sind und so weiter und so fort. Und ich denke, mit diesem Schaf läuft natürlich auch diese Theologie ins Bild hinein. Und ich denke, man muss sich ja auch überlegen, kann man das heute noch so sehen, weil man muss ja auch ehrlich sagen, dass auch diese Theologie nicht die Wahrheit an sich ist, sondern ein Versuch, diese Wahrheit zu verstehen. Und von dem her, denke ich, darf man das Schaf auch so ein bisschen einzäumen und ihm vielleicht so ein bisschen zu fressen geben und es dann auch wieder ziehen lassen.
Beim Antonius verstecken.
Ja, zum Antonius schicken.